Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir sind mal wieder im Disney-Format und wollen über den Film Tangled reden oder im Deutschen mit dem Titel Rapunzel neu verföhnt. Zum deutschen Titel kommen wir gleich. Wir, das sind zum einen ich, der Benny, und mit mir ist halt die Frau im Podcast, die geilste ist, und deswegen sage ich Katrin, lass dich zur Podcast-Gemeinde herab.
Hallo.
Hi. Das klingt sehr zaghaft, aber es ist schön, dass du dich zu uns herabgelassen hast.
Ja, so bin ich. Oh mein Gott, das ist, klingt so, als wäre ich gottähnlich und würde jetzt zu dir kommen und dir aus der Patsche helfen.
Wir sind übrigens der realste Podcast aller Zeiten, bevor wir Kinderfilme machen. Wir haben heute Fischstäbchen mit Kartoffelpüree vorm Podcast als Mahlzeit gegessen. Ich kam mir wie so ein Sportler vor, der irgendwie so in der Kabine sitzt und sich seine Sportnahrung, meine Podcastnahrung reinpfeift.
Ja, sehr gut, sehr gut. Auf jeden Fall sind wir jetzt gut eingestimmt.
Ja, ansonsten alles okay bei dir?
Ja, schon. Also man muss ja sagen, durch Baby hat man oft Schlafentzug. Und ich habe jetzt tatsächlich in 2 Monaten geschafft, 10 Staffeln Friends zu gucken. Immer wenn ich nicht schlafen konnte oder das Baby gestillt werden musste oder so, habe ich immer eine Folge angemacht. Und wow, also 2 Monate, 10 Staffeln, ich finde, das ist schon eine gute Leistung, oder?
Ja, ich habe jetzt so ein bisschen Angst, wenn es zunächst an der Tür klingelt und dann kommt irgendwie so das Jugendamt rein. Sieht so, wie hier alles irgendwie voller Drogen und Kacke und alles, wie es halt in unserer Wohnung halt aussieht.
Ja, liegt. Immer.
Dann sagen die so, ja, ich glaube, sie kümmern sich nicht um das Kind. Doch, ich habe mich um das Kind gekümmert. Und dann werden sie quasi genau diesen Take einspielen. So, ich habe in den letzten 2 Monaten 10 Staffeln Friends geguckt und dann werden sie dir das Kind quasi entziehen.
Ich war immer eine gute Mutter. Ich hatte das Kind die ganze Zeit dabei auf dem Arm. Also.
Wunderbar. Ja, wenn der erste Name dann Joey oder Chandler ist, wissen wir Bescheid.
Ja.
Es sind doch Leute aus Friends,
ja,
oder?
Ja, das ist korrekt gesagt, das stimmt.
Okay. Ja, Benny teilt seine Podcasts und zwar mit Katrin und wir beide haben ein Vorgehen, eine schlechteste Überleitung in die Gliederung unseres Podcasts. Für alle, die noch nie die Spielkinder gehört haben, die haben wahrscheinlich eh schon wieder ausgemacht. Aber falls doch noch jemand durchgehalten hat, wir werden jetzt über Rapunzel sprechen. Und zwar gehen wir bei Disney-Filmen so vor, dass wir zwar auch unsere Meinung kundtun, aber eben größtenteils den Film nochmal mit Hintergrundinformationen anreichern und dann erst unsere eigene Meinung kundtun. Zuerst das Ganze spoilerfrei und dann das Ganze mit einem klar gekennzeichneten Spoilerteil. Und ja, ihr könnt es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, die ewigen Spielkinderhörer. Bevor wir das tun, gibt es immer den kleinen Wir-reden-über-irgendwas-Teil. Früher war das mal der Anekdotenteil, jetzt ist es so ein bisschen, dass wir auch mal Themen auf den Tisch bringen. Und wir haben gedacht, bei Herr Prunzel geht es um Haare. Und da wir im Kinderformat sind, haben wir gedacht so, ja, worüber spricht die Welt sehr wenig? Über Schambehaarung. Und wir haben einfach gedacht, es wäre einfach mal schön, das loszuwerden, was die Welt über Schambehaarung nicht los wird. Katrin, hast du was zum Thema Schambehaarung zu sagen? Keine Angst, es wird jetzt kein peinliches Gespräch über unsere Schambehaarung. Hoffe ich jedenfalls.
ja, tatsächlich habe ich mir Gedanken dazu gemacht, wann ich das erste Mal mit diesem Thema konfrontiert wurde. Also, ich weiß nicht, damals so in der Grundschule, als dann schon die ersten Mädchen im Sportunterricht beim Duschen oder es war nicht mehr beim Sportunterricht, in der Jugendherberge, da hat man das dann teilweise schon gesehen. Und ja, dann war es irgendwie so ein bisschen out of mind, weil wen interessiert das, wie es untenrum aussieht? Im Grunde genommen ist es bei mir so gewesen, dass es erst als, also relativ spät eigentlich wieder zum Thema wurde. Und ich erinnere mich noch an eine sehr krasse Schlüsselsituation. Ich hatte mit meinen Eltern...
Ich habe super Angst gerade. Das ist einfach keine gute Idee, war dieses Thema zu wählen.
Keine Angst. Es wird...
Erzähl uns die Schlüsselsituation.
Ich saß mit meinen Eltern und meinem Bruder vorm Fernseher. Wow. Und wir haben TV Total geguckt. Und da wurde ein Ausschnitt gezeigt. Ich weiß nicht, TV Total, ob das noch so bekannt ist, ne? Wurde halt öfter gezeigt, so Szenen aus dem Fernsehen, wo man einfach nur den Kopf geschüttelt hat oder die irgendwie besonders krass waren oder sonst was. Und da lief gerade irgendeine x-te Staffel von Big Brother und es gab mal wieder ein Big Brother-Pärchen und es hat sich dann quasi in diesem Big Brother-Haus da gebildet. Und ja, die wollten jetzt auch mal miteinander pimpern und er wollte aber dafür, dass sie sich halt untenrum rasiert. Und ich meine, es sieht sowieso schon lächerlich aus, wenn man das alleine unter der Dusche macht. sich im Intimbereich zu rasieren. Aber die Tante hat das jetzt einfach im Fernsehen gemacht, auf der Toilette, ihr neuer Freund hinter ihr. Und er hat immer noch so geile Sachen gesagt, oh ja, schön, dann sieht man sie jetzt mal wieder richtig. Und also, es war total awkward und ekelhaft. Und ich war so total schockiert, meine Mutter angeguckt und die meinte, nein, nein, Katrin, das ist nicht normal. Naja, also deswegen, das war dann halt so die erste, das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, okay, man kann damit auch, also es kommt vielleicht irgendwann nochmal zu tragen, wenn man dann sexuell aktiv wird.
Ja, krass, aber ich finde das schon, also erstens, ich habe nie Big Brother geguckt, wie haben die das denn dargestellt, also wie haben die das denn gezeigt? Also
so von hinten oben, also man hat sie halt nur so gebückt da stehen sehen und er stand halt so neben, hinter ihr.
Aber war ihr Hintern dann verdeckt oder war das hinter, also ja, das ich werde halt so richtig geil, während du das hier erzählst.
War wirklich. Nee, es war so von oben irgendwie. Also ich weiß nicht, mein Kopf war das so.
Was hat sie denn angehabt? Nee, aber
untenrum nix, ne?
Ist egal.
Ja, hey.
Aber ja, das ist schon trotzdem ein Problem. Also ich finde, das würde so ein bisschen vielleicht mit meiner Sache, die ich erzählen will, einhergehen. Also so auf der einen Seite, das ist schon ein sehr tabuisiertes Thema so zu unserer Zeit gewesen. Ich weiß nicht, wie das heute ist bei jungen Menschen, aber du wirst halt so überhaupt von keiner Seite darauf über aufgeklärt. Also vielleicht von der Bravo oder sowas.
Ja.
Aber ganz ehrlich, so von Elternseite oder sowas wurde das Thema bei uns zu Hause nie angesprochen.
Nee, aber warum auch? Also, und Kindchen, rasierst du dir schön im Schritt?
Ja, aber
das macht man doch irgendwie auch nicht, oder? Also,
ja, aber es wäre ja schon, und dann komme ich gleich zu meinen Sachen, aber es wäre eigentlich ganz vernünftig zu sagen, okay, lass uns mal ein Gespräch darüber führen. Ich weiß es bis heute nicht, ich habe nie nachgeschaut, dass man sagt so, okay, Schambehaarung ist da und dafür gut. Ich habe mich in der Schule vielleicht an der Stelle auch einfach nicht aufgepasst, falls man das dort lernt. Bei anderen Sachen kann es stören, wenn man einfach Haare im Mund hat oder sowas. So. Ja, also, das werden so, dann kann man so mit Pro- und Kontraliste abwägen und sagen, ich bin pro Schambehaarung oder gegen, aber irgendwie macht man das ja dann doch anders.
Ja,
egal.
Ich glaube, es ist halt genau das Thema, du redest mit deinen Eltern ja nicht über dein eigenes Sexualleben. Also irgendwie klären dich deine Eltern auf, aber es ist ja nicht so, dass man dann irgendwie sich gegenseitig Tipps gibt oder so. Also es gibt bestimmt Familien, wo das möglich ist, aber ich sag, denk mal so, der Normalfall ist eher, dass man nicht darüber spricht, oder?
Ja, auf jeden Fall, ich erzähle jetzt mal meine Geschichte. Es sollte ja nicht der Normalfall sein. Wir sind so ziemlich inspiriert von so Bands gewesen früher wie Blink oder Green Day, etc., halt Punkrock-Bands. Und deswegen fanden wir es immer ganz witzig, egal wo wir waren, uns irgendwie auszuziehen und nackt über irgendwelche Partys zu laufen.
Wäre ich gern dabei gewesen.
Hier kann ich kurz noch eine kleine Quickie-Geschichte erzählen. Nee, aber auch zum Thema Schambehaarung. Einer meiner Kumpels hatte sich dann auch eine Zeit lang quasi grüne Schambehaarung gefärbt. Also,
wie geil ist das denn? Ja, sieht ja keiner. Oder hat er eine Freundin gehabt?
Ja doch, beim eben nackt über die Party laufen kann man.
Ach so.
Sowas ja teilweise dann sehen.
Aber wart ihr dann komplett nackt?
Das erzähle ich gleich. Dazu müssen wir uns gedulden. Und er hat quasi aber auch Jahre später, als er älter war, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das müsstest du auch gesehen haben, auf seinem Facebook-Account so ein super nah gedrucktes Bild von irgendwas, von so einer Struktur veröffentlicht. Sah eigentlich ganz cool und kunstvoll aus. Und irgendwann hat er mir dann erzählt, dass er eben seine Schambehaarung in Hochauflösung quasi in Nahaufnahmen fotografiert hat. Und hat das bei Facebook hochgestellt. Auch mega witzig.
Geil.
Ja, wir haben das meistens so Red Hot Chili Peppers mäßig gemacht. Ich weiß nicht, ob du dieses Foto kennst, wo die Red Hot Chili Peppers alle auf dem Bild stehen und alle eine Socke anhaben.
Mhm. Waren das so lange Socken?
Ja, es waren ja, so. Ja. Ich weiß nicht, ob die lange Socken anhatten, aber wir haben auch immer lange Socken benutzt. Wobei ich war meistens derjenige, der keine Tube Socks hatte. Bin ich immer quasi zwischen den Leuten mit den Tube Socken mit meiner kleinen Socke langgelaufen.
Das ist Sneaker-Söckchen.
Ja, also genau, wir haben uns eine Socke über den wichtigsten Teil getan. Und irgendwann hat mich dann ein Kumpel von so einem Foto, was davon geschossen wurde, angesprochen, hat gesagt so, ja, auf der Rückseite hast du aber ganz schön viele Haare hintenrum. Und da war es das erste Mal, dass ich über das Thema Schambehaarung, Intimbehaarung nachgedacht habe.
Ja.
Und es führte so zu dem Moment, dass ich dann irgendwann unter der Dusche stand, so den Nassrasierer meines Vaters sah. Ich dachte wieder an die Situation, sah den Nassrasierer. Ich sag euch nicht, wie ich mich entschieden habe. Auf jeden Fall war so kurz das Gedankenspiel, okay, aber er rasiert sich damit vielleicht auch im Gesicht. Okay. Wie gesagt, Cliffhanger, Ende offen. Geschichte sei beendet. Lass uns einfach zu Rapunzel übergehen. Es sei denn, du hast noch was zum Thema zu sagen.
Nee, ich bin durch. Also wir können gerne zu Rapunzel überspringen.
Wunderbar. Ja, ist ein bisschen schwer. Rapunzel hat auch Haare an einer anderen Stelle. Ja gut, das mit der Überleitung üben wir nochmal. Das können wir uns von anderen Podcasts abgucken, die das besser können. Kommen wir einfach zu Rapunzel. Möchtest du erzählen, worum es in Rapunzel geht und direkt auch sagen, wie du Rapunzel fandest?
Oh Gott, das sind immer diese beiden Aufgaben, daran scheitere ich doch ständig, Benjamin, das weißt du doch. Okay, ich erzähle jetzt Rapunzel erstmal spoilerfrei. In Rapunzel geht es um Rapunzel. Wow, wie ich das früher in der Schule mal geliebt habe, wenn man so eine Inhaltszusammenfassung machen musste und dann irgendwie so doof, so in Rapunzel geht es um Rapunzel. Jaja, die in einem Turm eingesperrt wurde von einer Frau. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich eine Zauberin ist. Im Originalmärchen ist es nämlich eine. Und die nutzt Rapunzel aus, weil sie so Zauberhaar hat, das verjüngt und auch Wunden heilt. Rapunzel denkt, diese Frau ist ihre Mutter. Eigentlich ist sie die Königstochter und die Königsfamilie sucht auch nach ihr. Und Rapunzel hat halt den Wunsch, aus diesem Turm mal rauszukommen, der aber ihr nicht gewährt wird, weil natürlich die Frau Gothel Rapunzel in ihrem Turm halt eingesperrt haben will, weil sie immer wieder von ihr profitieren will. Dann ereignet es sich, dass ein Mann zufällig in diesen Turm flüchtet und Rapunzel mit ihm einen Deal eingeht. Er hat nämlich eine Krone gestohlen von eben den Eltern, den eigentlichen Eltern von Rapunzel. Und sie sagt, du kriegst diese Krone wieder, wenn du mich einmal zu diesem Königreich führst, weil da einmal im Jahr so Lichter hoch in die Luft gelassen werden, diese fliegenden Lichter. Und er geht halt diesen Deal mit ein und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Noch was vergessen?
Nee, fand ich schon sehr ausführlich. Also ich war kurz so, ist das schon zu viel, aber kann man, glaube ich, so noch machen. Also
es ist knapp okay. Gut, warte. Ich muss den Film noch bewerten. Ich habe es nicht vergessen. Ja, ich fand, es war tatsächlich das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe. Ich fand ihn überraschend gut. Also ich hatte irgendwie eine andere Erwartung an diesen Film. Ich fand die Charaktere ganz nett ausgearbeitet. Ich fand allerdings die Musik nicht ganz, hat mich nicht vom Hocker gehauen und ein paar Wendungen. Ja, man bemüht sich halt irgendwie was Neues reinzubringen, aber ich habe das so empfunden, dass es nicht unbedingt vieles unbedingt neu war. Und deswegen ist es zwar ein guter Film, hat aber ein paar Abstriche. Ich würde ihnen von der Skala von 1 bis 10 8 Punkte geben. Also 1 ist schlecht, 10 ist gut, Katrin gibt 8 Punkte. Und wie sieht's bei dir aus, Benjamin?
Absolut, kann ich es unterstreichen. Ich wäre vielleicht sogar einen Punkt weniger gewesen, aber das ist jetzt irgendwie Haarspalterei, also ob es jetzt 7 oder 8 sind. Ich muss aber sagen, ich bin sehr positiv überrascht gewesen, weil ich habe Rapunzel auch zum ersten Mal gesehen. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt. Was bei mir tatsächlich an dem beknackten Titel lag im Deutschen. Also Rapunzel neu verföhnt. Ich habe mich auch nie damit auseinandergesetzt, wie der Film eigentlich im Englischen heißt. Und dann hatte ich auch schon keinen Bock mehr auf den Film. Also, ja. Wer nennt den Film denn bitte so? Also wirklich, solche Leute sollte man einfach erschießen. Also
das wäre ein bisschen drastisch.
Finde ich nicht. Also, ganz ehrlich, wer sagt denn, oh, das ist richtig witzig. So, also, ich meine, du musst dir mal überlegen, derjenige geht ja auch irgendwie aus seinem Büro nach Hause und hat vielleicht Familie und die sind den ganzen Tag diesen Menschen ausgeliefert. Also deswegen, ich weiß nicht, ob es drastisch ist, den zu erschießen. Der hat es einfach vielleicht auch nicht verdient zu existieren. Also,
soll das denn, ich habe mich immer gefragt, soll das eine Anspielung sein, auf, also soll das ein Wortspiel sein, neu verföhnt?
Ja, so im Sinne wie neu verfilmt.
Ja, aber es ist, aber die Worte liegen jetzt nicht so nah beieinander, verfilmt und verföhnt, oder?
Es liegt nichts nah beieinander. Jetzt langsam findest du, kommst du mich auch auf den Trichter, dass es vernünftiger wäre, diesem Mann quasi seine Existenz zu erlassen. aber gut, lassen wir das. Vor allem ist es bei mir ein Mann. Es kann ja auch eine Frau sein. Wie sexistisch von mir, dass ich nur Männern schlechten Humor unterstelle. Vielleicht schließe ich da von mir selber auf andere.
Ja, ich habe nochmal nachgelesen, Moment.
Okay, bitte.
warum er im Englischen Tangled heißt.
Und zwar?
Also der hieß auch Rapunzel eigentlich im amerikanischen Original. Die wollten das aber genderneutraler gestalten. Warum, weiß ich nicht genau, aber ich kann mir halt vorstellen, dass man halt auch, also Kinder allgemein ins Kino kriegen will. Und wenn du dem Titel halt einen Frauennamen gibst, dann spricht das vielleicht mehr Mädchen an und nicht die Jungs. Und wenn man Tangled nimmt, ist es halt vielleicht für beide gleich interessant.
Ja, und mit dem Untertitel, also ohne Untertitel, weil das wundervolle Wortspiel im Englischen einfach nicht funktioniert. Also neu verfilmt, neu verföhnt, das geht nur im Deutschen. Entschuldigung, ich höre jetzt auf daran, mich aufzuziehen. Ich finde es wirklich ganz, ganz schlimm. Genau, ich habe noch nichts zum Film gesagt. Ich war sehr positiv überrascht von dem Film. Tatsächlich fand ich ihn sehr unterhaltsam, von der ersten bis zur letzten Minute. Mhm. finde, dass dieser Mix aus Humor ganz gut gelungen ist. Teilweise eine sehr klar nachvollziehbaren Storyline, die auch an bestimmten Stellen, finde ich, bewegend ist. Darüber können wir gerne nochmal reden. Und an anderen Stellen völlig an den Haaren herbeigezogen. Aber tatsächlich fand ich die Stellen, die so an den Haaren herbeigezogen sind, die sind so gut eingeleitet, dass ich es unfassbar gerne mag. Und das schmeckt mir als Gesamtkonzept eigentlich sehr, sehr gut. Fand es vielleicht ein bisschen oberflächlich in der Gesamtgeschichte am Ende, dass ich dann eben da bei den 7 oder 8 Punkten stehen bleibe. Aber ich habe mich wirklich von der ersten bis zur letzten Minute gut unterhalten gefühlt.
Ja. Das, also da sind wir ja relativ einer Meinung.
Genau, und was so Musik angeht, kann ich eigentlich das unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Es ist einfach kein krasser Hit dabei.
Ja. Also es gibt halt vielleicht durch die Atmosphäre, die manche Lieder so mit sich bringen, also innerhalb des Films, ist es ganz schön, sich das anzuhören, aber wenn man sich die einzeln anhört, ist da kein Brüller dabei.
Ja, absolut. Und falls es irgendjemand ernsthaft geglaubt hat, ich wünsche dem Mann alles Gute. Ja, ich muss mich immer dann noch revidieren. Ich kann es dann nicht. Dann sitze ich da und denke, so, jetzt sitzt bestimmt jemand da draußen, der glaubt, dass ich dem wirklich was Schlechtes wünsche. So. Er soll nur aufhören, Untertitel zu schreiben. Also das wünsche ich ihm wirklich, dass er da quasi irgendwie einen anderen Job bekommt.
Meinst du, das ist wirklich ein Job, Untertitel für Filme zu erfinden?
Natürlich ist das ein Job. So, das Thema ist für mich beendet. Möchtest du noch was zu Tangled spoilerfrei sagen? Zum Beispiel, wann der Film geschrieben wurde, von wem er geschrieben oder gedreht wurde? Ja.
Ja, er ist aus dem Jahre 2010 und Regie haben geführt Nathan Greenough und Brian Howard. Den kennt man vielleicht noch von Bolt oder Zoomania. Als in Animation hat er auch gearbeitet, aber jetzt hier halt als Regisseur. Produzent fand ich ganz lustig, ist John Lasseter, den kennt man halt als Pixar-Urgestein. Hatte halt auch seine Finger mit da drin. Ich weiß zwar nie genau, was Produzenten wirklich machen, aber irgendwie haben die, glaube ich, auch Mitbestimmungsrecht und können halt viel über den Film entscheiden. Und dann ist es halt ganz interessant zu wissen, dass John Lasseter halt auch bei Pixar mal war.
Ich glaube immer, dass Produzenten Geld geben, aber das macht ja keinen Sinn irgendwie. Bei Disney wird John Lasseter ja nicht da sitzen und sagen, ich bin Disney-Angestellter, aber ich finanziere den Film jetzt.
Das, nee.
Ja, wahrscheinlich haben die nochmal so letztgültige Entscheidungen, die irgendwie, keine Ahnung, müsste man tatsächlich mal, fände ich auch ganz spannend.
Mhm. Er ist einzuordnen, also im Jahr davor war Küss den Frosch und im Jahr danach war Winnie Pooh. War tatsächlich so eine Zeit, wo ich sehr wenig Disney-Filme gesehen habe und also Küss den Frosch habe ich gesehen, aber Winnie Pooh, keine Ahnung. Bin ich auch mal gespannt. Der ist ja auch noch in unserer Reihe drin bestimmt. Genau, und was noch weitere Hintergrundinformationen sind, ist, dass der Film, also ist so angelegt, dass er nach eher traditioneller Art gezeichnet werden sollte. Also wirklich wie im Stil von, ich sag mal, Schneewittchen, nur das Ganze dann halt in 3D-Format als Animationsfilm gebracht werden soll. Der Animation Supervisor Glenn Keane hat dazu tatsächlich auch so ein Seminar gemacht, wo dann die wirklichen Handzeichner mit den Animateuren zusammen sich ausgetauscht haben, fortgebildet haben, um einfach das hinzubekommen. Das hat auch dazu geführt, dass dieser Film, also nicht nur das, sondern diese ganze Technik, die da drin steckt, hat dazu geführt, dass es der teuerste Animationsfilm geworden ist, den es gibt. Der hat irgendwie 260 Millionen US-Dollar gekostet.
Darf ich da mal kurz eingrätschen? Ich finde das mega abgefahren, weil ich beim Gucken dachte ich so, ja, irgendwie ist der jetzt animiert, ist der gezeichnet. Also ich habe das tatsächlich sehr unbewusst wahrgenommen, aber für mich wirkt es einfach irgendwie merkwürdig. Also es tut mir total leid, vielleicht bin ich so voller Banause.
Echt, fandst du das so krass? Also ich fand das eigentlich ganz schön. Also mir hat das voll gefallen. Also auch, dass die Natur halt so sehr, sehr schön dargestellt wurde, so sehr, sehr üppig, sehr, ja, also voll halt.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich dachte mir so, ich hätte lieber jetzt irgendwie einen Zeichentrick oder einen klar animierten Film. Also ich habe wahrgenommen, dass es irgendwie dazwischen steht, aber es war so, dass es mich verwirrt hat, mein Gehirn auf jeden Fall.
Ja, okay.
Ja, wenn du dann, also jetzt um mal kurz ein Gegenbeispiel zu nehmen, wenn du dir so ein Vaiana vorstellst, wo dann alles so richtig schön klar animiert ist, das finde ich auch geil. Also ich mag es aber auch, wenn es alles gezeichnet ist, also ja, egal.
Dann in deinem Herz schlagen halt, nein, in deiner Brust schlagen zwei Herzen. Ja, sehr schön. Es gibt, also die Synchro, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, sind eigentlich keine klassischen Synchronsprecher gewesen, jedenfalls im Deutschen. Da haben wir Alexandra Nettel, die man ja aus GZSZ kennt oder aus Lombok. Ich weiß nicht, was sie noch gemacht hat. Ach doch, die hätte doch diese Seifen, nicht Seifenoper, sondern diese, ach, wo sie so eine fette, hässliche Tante spielt, die dann zum Schluss ganz schön wird. So Telenovela, so heißt das Ding. Voll abgeschimpft.
Weil ihr solltet einfach mal sehen, wie Katrin gerade abgeht. Die sitzt hier so und macht so Latino-Bewegungen, während sie das hier alles erzählt. Weil Katrin liest auch in der Sauna oder irgendwo zum Beispiel die In Touch, wenn sie mal runterkommen will.
Okay. Das stimmt nicht.
Weiter geht's.
Und was mich so tatsächlich so ein bisschen gestört hat, ist der Synchronsprecher von Flynn. Heißt er Flynn? Flynn?
Ja, Flynn Rider.
Flynn Rider, genau.
Oder Eugene.
Ja, stimmt. War Moritz Bleibtreu. Und ich finde, bei ihm merkt man halt, dass er kein klassischer Synchronsprecher ist. Das hat mir nicht so gut gefallen, wie er das Ganze rübergebracht hat. Also diese Unart, Schauspieler zu nehmen und dann da Synchronsprecher draus zu machen. Bei manchen funktioniert das ja wunderbar. Ich weiß nicht, so Anke Engelke zum Beispiel, super geil. Aber bei Moritz Bleibtreu hat es also für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie war es bei dir?
Ging eigentlich, war jetzt nicht so schlimm. Aber du hast schon recht, das ist ein bisschen wie Vergleich, wo wir auch noch hinkommen werden, Herkules, Til Schweiger.
Ja, ach Gott. Also ganz ehrlich, wer hat es denn für eine gute Idee gehalten,
ja,
Til Schweiger als Synchronsprecher einzusetzen? Deutsche Schauspieler, den niemand versteht.
Ja, das Schlimme ist aber, ich möchte jetzt am liebsten in die Bresche für Til Schweiger springen, aber ich weiß, dass ich nur verlieren kann, wenn man irgendwo in die Bresche für Til Schweiger. Ich finde nicht so schlimm, wie alle sagen.
Okay. Ja, was auch noch ganz witzig ist, ist, also Rapunzel ist ja halt eher so von Anfang an so ein bisschen niedlicher, lieblicher angelegt worden. Und man hat gesagt, okay, dann müssen wir mit Flynn so jemanden haben, der irgendwie krasser männlicher, so ein bisschen mehr den Gegensatz halt bildet. Und dann haben die ein Hot-Man-Meeting gemacht bei Disney, wo die dann irgendwelche Frauen aus dem Studio eingehen, so 30 Frauen sollten mal vorbeikommen und Bilder von Männern mitbringen, die sie attraktiv finden. Und dann gab es echt da so eine heiße Diskussion, was dann an Männern halt so gut aussehend ist. Und dann wollten die halt wirklich den coolsten und männlichsten Charakter im Disney-Universum da bilden und haben dann halt Flynn Rider erschaffen. Ich fand aber geil, dass es ein Hot-Man-Meeting gab bei Disney.
Ja, und ich denke mir jetzt, wenn ich irgendwie Glück gehabt hätte und die hätten meine Facebook-Seite gefunden, dann hätte ich in dem Film landen können.
Genau, Schatz.
Okay, machen wir einfach weiter.
Okay, ja, das waren so die Hintergrundinformationen, die ich ganz interessant fand.
Wunderbar. Meine wären alle schon spoilerhaltig, von daher würde ich sagen, können wir von hier aus in den Spoiler-Teil schippern. Katrin, schrei uns doch mal bitte mit einem Spoiler-Alarm an.
Spoiler-Alarm!
Herzlichen Dank. Ja, bevor wir zu den wilden Theorien kommen und den Easter Eggs und dann zu unserer Meinung, möchtest du nochmal in Kurzform auffrischen, worum es eigentlich bei Tangled geht?
Genau, also ich würde jetzt einfach das Ende von Rapunzel neu verföhnt.
Nee, ich hatte gehofft, dass du den ganzen Scheiß, den du eben schon mal erzählt hast, uns jetzt nochmal erzählst. Bitte, es wäre so ein schöner Moment für mich, wenn... Ich habe eben schon kaum geschafft, dir zuzuhören. Nur weil ich das hier für diesen Podcast Geld bekomme, konnte ich mich zusammenreißen. Meinst du?
Wer gibt dir denn Geld dafür? Und warum sehe ich davon nichts? Also, Rapunzel und Flynn verlieben sich natürlich auf ihrer Reise zum Königreich ineinander, werden dann aber intrigiert von Frau Grutel, die natürlich Rapunzel wieder in ihrem Turm haben will. Übrigens, Frau Grutel, ich glaube, das wird nie im Film gesagt, dass die so heißt. War jetzt irgendwie bei der Recherche kam das so ein bisschen raus und tatsächlich im ursprünglichen Märchen von den Brüdern Grimm wird die Zauberin auch Frau Gotel genannt.
Ja, wir können die einfach jetzt dann ab sofort die Hexe nennen, obwohl das, glaube ich, falsch ist. Sie ist keine Hexe und meiner Meinung nach keine Zauberin, darüber können wir ja auch gleich nochmal diskutieren.
Okay, also die Hexe, meinetwegen. Genau, dann schafft die es auch tatsächlich, die beiden auseinanderzubringen und Rapunzel wieder mit in den Turm zu nehmen. Flynn schafft es dann aber wieder zu Rapunzel zu kommen, wird von Frau Gotel angegriffen und eigentlich lebensgefährlich verletzt. Rapunzel bittet dann halt die Hexe, Flynn zu retten und dann würde sie sich halt auch den Willen der Hexe beugen. Das erlaubt die Hexe dann. In dem Moment, wo sie sich über Flynn beugt, zückt der aber ein Stück zerbrochenen Spiegel und zerschneidet Rapunzel das Haar, womit der Zauber oder die Zauberhaare halt aufhören zu existieren. Frau Gotel stürzt aus den Fenstern und zerpufft in Staub, weil sie halt schon so alt ist und jetzt ihre wahre Gestalt erhält. Und eigentlich ist Flynn dann tot. Rapunzel weint aber ein Tränchen. Und dieses Tränchen hat noch die Kraft, ihn zu retten. Und er lebt dann wieder. Und es gibt ein schönes Happy End. Sie kommt zu ihren Eltern zurück, alle feiern und zum Schluss gibt es auch noch eine Hochzeit, die wir aber nicht sehen. Ende.
Ja, ey, da habe ich eben, weil ich nach Theorien gesucht habe, tatsächlich, es fällt mir gerade wieder ein mit dem Tränchen, dann von einer so einer Theorie, die dann erklärt haben, warum eigentlich auch, nennen wir ihn eigentlich Eugene oder Flynn? Also,
ich will jetzt Flynn nennen.
Okay, warum Flynn vielleicht auch unsterblich werden könnte. Und dann hat sie sich so 540 Stunden darum rumgedruckst, dass ihr beim Bumsen quasi, dass es sein kann, wenn man noch mehr Körperflüssigkeit austauscht, dass er da unsterblich geworden sein kann, weil er ja später in Frozen auftaucht.
Ah.
Aber die hat echt immer so, ja, also es könnten jetzt Kinder und da in der Liebesnacht. Und dann denk ich so, oh, jetzt komm zur Sache.
Mega lustig. Und wir Spielkinder sprechen es einfach aus. Wir bringen die Sache einfach auf den Punkt. Genau, was vielleicht wichtig ist nochmal für die Theorien, das bin ich gerade so ein bisschen bei der Zusammenfassung übergangen, ist, dass am Anfang gesagt wird, es fällt irgendwie so ein Sonnentropfen auf die Erde und da erblüht dann halt eine Blume an der Stelle. Und diese Blume hat einfach diese Fähigkeit, ja, Leute zu verjüngern oder gesund zu machen.
Also soll ich direkt bei dieser Theorie ansetzen?
Kannst du gerne machen, also ich wollte es nur einfach sagen.
Ja, quellenmäßig, die habe ich mal wieder den Super Carlin Brothers geklaut, die ich sehr schätze. Und immer wieder erwähne, weil die einfach tolle Disney-Theorien haben. Da geht es tatsächlich darum, woher kommt diese Blume eigentlich und dann noch so ein bisschen die Verbindung zu einem anderen Disney-Film, dazu komme ich jetzt aber. Und zwar hat Katrin ja schon gesagt, es wird von einem Sundrop gesprochen, ich weiß gar nicht, was ist im Deutschen, hast du Sonnentropfen, ist das so?
Ja, wird tatsächlich so genannt.
Okay, weil ich dachte, okay, was soll es sein, eine Sonnenschnuppe vielleicht? Und die Sache ist halt, wenn man länger drüber nachdenkt, wenn irgendwas von der Sonne abtropfen würde oder von der Sonne abfällt, dann wächst bestimmt keine Blume auf der Erde, sondern wahrscheinlich werden ganze Erdteile zerstört. Also erstmal ist das relativ unlogisch, dass es wirklich von der Sonne kommt. Und das hat die Super Carlin Brothers, oder sie haben die Quelltheorie auch wieder woanders hergenommen, was, glaube ich, man denkt sich dann auch nicht mehr alles aus. Deswegen, aber ich kann nur sagen, ich habe es daher sich überlegt haben, dass man diese Szene mit dem Fallen im Dunkeln von diesem Leuchtding irgendwoher kennt. Und zwar, wenn man sich an Herkules erinnert, gibt es diese Szene, wo Pech und Schwefel eben Herkules zur Erde tragen, den kleinen leuchtenden Baby-Herkules. Und das sieht relativ ähnlich aus zu diesem Moment. Also dass unser Sonnentropfen könnte tatsächlich Herkules sein. Was dazu auch passt, ist tatsächlich die ganze Stilisierung von Herkules als Baby, der immer wieder leuchtend stilisiert wird und auch da, wo er unsterblich ist, als leuchtend.
Ja, ja.
Und tatsächlich von Hades wird er auch als kleiner Sonnenkäfer bezeichnet.
Aha.
Dann ist es so, dass man annehmen kann, dass Rapunzel in Deutschland spielt, Herkules in Griechenland. Man sagt, dass die Blume einen Sprung und eine Bootsfahrt von, ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung ist, davon weg war von dem Königreich. Könnte also von der Lokalisierung noch hinkommen. Es ist nicht einmal komplett um den Globus, es ist also nicht unerreichbar.
Ja, ja. Ja, obwohl, die Carlin Brothers sind bestimmt aus Amerika, oder?
Ja, für die ist natürlich...
Die denken dann auch so, ja, liegt doch direkt nebeneinander.
Wobei das auch immer so, also das ist so ein typisch deutsches Gerücht, dass man in Amerika null Bildung über Deutschland hat. Ich tatsächlich war selber noch nie da. Ich kann das nicht nachvollziehen, ob das wirklich korrekt ist, aber es ist halt sowas, was...
Da musst du dir mal die Clips von Jimmy Kimmel angucken. Der fragt einfach Leute auf der Straße, zeig mal, wo Amerika ist, mal auf einer Weltkarte. Und es ist, also... Die picken sich natürlich diejenigen raus, die es überhaupt nicht drauf haben, aber es ist echt schockierend, also wie viele Leute da einfach so auf Afrika zeigen und sagen, das Große da?
Ja, ja, aber jetzt sind wir wieder bei TV Total, da gab es doch auch sowas, wo man diesen Analphabeten oder irgendwas, wie das hieß, diese Leute auch interviewt hat und das war so ganz furchtbar, also...
Na gut.
Man findet immer leider Leute, die nicht so gebildet sind. Es macht mich sogar jetzt gerade eher traurig, wenn ich darüber nachdenke, dass man dann so Leute im Fernsehen ausstellt.
Was ich eigentlich nur sagen wollte, in den USA sind, glaube ich, die Abstände einfach größer und deswegen ist es irgendwie schwieriger, sich die Distanzen vorzustellen, wie sie in Europa herrschen.
Okay. Auf jeden Fall ist es so, dass bei Herkules auch alles, was mit Unsterblichkeit zu tun hat, eben durch Leuchte-Power dargestellt wird. Und es gibt den sogenannten Lebensfaden bei Herkules, der auch sehr an Haar erinnert. Und tatsächlich in dem Moment, wo Herkules unsterblich geworden ist und diese drei älteren Frauen, ich weiß nicht, was sie in der griechischen Mythologie sind, versuchen, den Lebensfaden von Herkules durchzuschneiden, ist das so ein leuchtend goldener Faden, der tatsächlich auch sehr an Rapunzels Haar erinnert. Also von daher auch krasse Parallelisierung. Dann ist es so, dass man sagen kann, okay, die Frage wäre, woher soll die Frau dann aber wissen, dass diese Blume da ist Und wie soll die gefunden haben und woher soll die benutzen? Und das führt so zum nächsten Problem. Naja, und dann kommt man auf die Idee, dass man sagt, ja, vielleicht ist die Frau ja eigentlich Meg aus Herkules, also die Ische von Herkules.
Ja.
Eine Annahme, die dann im Video zugeführt ist, gibt einen Satz tatsächlich, die beide Figuren komplett parallel sprechen und sehen auch von der Mimik und Gestik da super ähnlich aus.
Und zwar welcher?
Was mit Luck, ich hab's wieder vergessen. Also.
Okay.
Und es gibt auch noch mehr Argumente tatsächlich dafür, dass man sagen kann, okay, auch in dem Film Rapunzel wird ja gesagt, dass 1000 Jahre oder sowas vorher die Frau gelebt hat, weil die verjüngt sich ja immer. Es würde also vom Zeitabstand der beiden Filme locker hinkommen, von der Idee her, dass Herkules eben weit vorher spielt in der Antike.
Ja.
Und dann eben bis zu Rapunzel hat diese Frau quasi überlebt.
Ja, ja, ja.
Wenn sie Meg wäre, wäre es klar, warum sie eigentlich weiß, wie man mit der Blume umzugehen hat, weil sie eben diese Kräfte kennt.
Ja.
Meg hat lange Zeit für Hades gearbeitet. Sie ist also so gesehen, ich weiß gar nicht, ob wir in Herkules genau erfahren, was der Grund ist, warum sie für Hades arbeitet. Ich glaube, wird nur angedeutet in Herkules. Aber auf jeden Fall hat sie kein Problem, auch auf der bösen Seite zu arbeiten. Sie hat also negative Züge. Es wäre also auch denkbar, dass sie jetzt eben dann so wieder eine verschlagene Frau wird.
Mhm.
Dann ist dieses Lied, was, ich bin gleich fertig, was die Hexe am Anfang singt. Sie singt, glaube ich, Make the clock reverse, bring back what was mine. Ah, mein schönes Englisch. Also mach, dass die Zeit zurückgedreht wird und bring mir das zurück, was mein ist. Und man könnte ja eigentlich denken, dass sie über ihre Jugend singt, wenn sie die Blume ansingt. Aber man könnte vielleicht auch denken, okay, sie hat eben Herkules überlebt, hat sich unsterblich gemacht und möchte eigentlich ihre Jugendliebe zurück. Also, dass es darum gehen könnte.
Oh, wie dramatisch.
Ich bin fast fertig. Noch kommen ein paar Punkte. Das wiederum passt aber sehr gut auch eben zum Ende von Rapunzel, weil sie keinen Grund hätte zu sagen, wenn Rapunzel sagt, ja, lass mich doch bitte noch Eugene retten oder Flynn retten. Warum sollte sie das zulassen? Aber wenn sie eben mit Herkules quasi, hat sie ja im Prinzip genau diesen gleichen Deals erlebt mit Hades und Herkules, wo es um die Seele ging, um andere Personen zu retten, dass sie da deswegen vielleicht empathisch ist, dass ihr das wieder einfällt und dass sie deswegen auch zulässt, dass er sie retten könnte. Ja. Ja. Und jetzt als allerletztes kann man für diese Theorie ranführen, dass beide Filme unfassbar krasse Parallelen haben. Dass man vielleicht auch sagt, dass das Ganze sogar gewollt sein könnte von Disney. Und zwar werden beide in ihrer Kindheit gekidnappt. Sowohl Rapunzel als auch Herkules.
Ja, stimmt.
Weitere Parallele. Wir haben jeweils einen Counterpart mit fragwürdiger Moral. Und zwar einmal Flynn Rider und einmal Meg. Beide sind irgendwie so, ja, die ja, gut ja. aussehenden Counterparts mit fragwürdiger Moral.
Mhm.
Beide tragen ihr Familiensymbol miteinander rum. Herkules die Münze mit diesem Blitz drauf. Rapunzel, das Ding mit der Sonne.
Ja, ja.
Beide haben als großes Motiv, dass der Traum, der eigene Traum zur Wahrheit wird.
Stimmt, das sagen die auch beide in den Filmen.
Beide haben Pferde als Begleiter, die sehr, also Max quasi und einmal Pegasus.
Mhm.
Dann gibt es bei beiden die Szene, wo sich der Counterpart eben opfert, um die Person, das Gegenüber zu retten. Also Flynn, der versucht eben Rapunzel zu retten und Meg, die quasi unter die Säule springt, um Herkules
ja.
zu retten.
Ja.
Und letztendlich die Leuchtepower. Das ist so, das sind die größten Parallelen.
Die Leuchtepower, finde ich schön.
Es gab noch so andere Sachen, unterbrochener Kuss oder sowas bei beiden Filmen, aber das
ja,
ist jetzt nicht unterbrochen, wollte ich auch gerade sagen,
ja.
gibt es immer.
Ja, was ich ganz interessant finde bei Herkules, aber das ist jetzt in dem Märchen von Rapunzel so, dass sich die Eltern ein Kind wünschen, also Rapunzel halt. Und bei Herkules im Film ist es ja auch so, dass sich die Eltern ein Kind wünschen und aber halt keins kriegen können und dann kommt halt Herkules. Aber das wäre halt über das Märchen die Argumentation. In Rapunzel ist es ja tatsächlich nicht so. Aber die verlieren halt das Kind, ja.
Ja, auf jeden Fall, um jetzt die Theorie abzuschließen, also wäre die Möglichkeit eben, die Blumen, es ist ja nie erklärt worden, warum eigentlich die Blume wächst. Also in dieser Theorie wird nicht erklärt, warum die Blume da ist.
Ja.
Aber Blume könnte von der Berührung durch Herkules mit dem Boden eben sein. Und also da kann man ja zum Beispiel spinnen, vielleicht weil er als Kind geweint hat, als diese Schlangen aufgetaucht sind, dass es daher kommen könnte. Ich weiß gar nicht, hat er geweint in der Szene?
Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, er brüllt und dann stecken sie das Fläschchen rein.
Ja, ich glaube auch. Und auf jeden Fall, Meg wäre dann eben die Hexe aus Rapunzel. wie gesagt,
crazy.
Ist wieder nur eine nette Gedankenspielerei, aber ich finde es geil, dass es Leute gibt, die eben solche Belege dafür finden und das auch sogar so machen, dass man es nicht komplett wegwischen kann, sondern sagt, es ist eigentlich ganz plausibel.
Ja, das stimmt. Die Frage ist immer nur, ob das wirklich auch Disney intendiert hat, zu sagen, okay, da wir ziehen eine Parallele. Ich glaube halt nicht. Ich glaube eher, ja, vielleicht denkt man sich so, man könnte irgendwie sowas legen, damit halt sich solche Theorien erspinnen, aber nicht, dass man es halt bewusst anlegt oder sagt so, ja, wir bauen das jetzt so und so rein, weil das miteinander verknüpft ist.
Ja, sehe ich ein. Ich hätte noch ein bisschen Material. Können wir noch oder sollen wir erstmal über den Film reden? Also
nee, ich bin sehr interessiert. Also hast du noch eine weitere Theorie?
Nee, keine Theorie mehr. Jetzt würden wir zu den Dingen kommen, die Disney selber im Film intendiert und versteckt hat an Easter Eggs. Also das würde ich jetzt nur nochmal aufkrempeln.
Easter Eggs, ja, da bin ich doch sehr interessiert dran.
Insbesondere, also hier ganz kurz meine Quelle, Crazy Nate, habe ich glaube ich auch schon mal verwendet in einem Disney-Podcast. Auch ein YouTuber, der über Disney-Sachen referiert und da habe ich mir ein paar nette Sachen rausgesucht.
Das ist aber auch geil, dass es YouTuber gibt, die sich einfach so dahinsetzen und einfach über Disney labern.
Absolut, aber total gute und saubere Arbeit. Also ja. Gerade um Disney, finde ich, sind ganz viele, also hier zum Beispiel die Super Carlin Brothers oder auch Crazy Nate, die machen das echt sehr, sehr ordentlich von dem, wie die Sachen aufbauen. Finde ich richtig geil, die Videos.
Ja, also klare Empfehlung.
Ja. Erstmal so ein paar filmimmanente Easter Eggs, die ich sehr, sehr nice finde. Und zwar den Aufbau der Zeichnung. Rapunzel ist ja quasi in ihrem Turm eingesperrt und macht dann aus Hilflosigkeit eben Zeichnungen an die Wand.
Ja.
Und wenn man sich das anguckt, ist es so, dass man in den Ecken, zum Beispiel auf der Fußbodenleiste oder auf den Ecken, die sie als Kind erreicht hat, sind dann so Zeichnungen, die sind noch schlecht gezeichnet, die sie eben so kindermäßig gezeichnet
hat. Ach, cool.
Und in den höher gelegenen Ecken ist es dann so, dass die Zeichnungen immer besser werden. Das finde ich richtig, richtig nice, dass
ja,
man sich
mega nett. Ja, finde ich auch geil.
Sowas überlegt hat. Dann auch total cool, das Mobile am Anfang des Films. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Sie liegt so als Babyperspektive, ja. Dann guckt sie an ihr Mobile. Und an dem Mobile sind zu sehen eine Ente für die Kneipe, in die sie dann später kommt. Also der Film wird in dem Mobile komplett foreshadowed.
Wie cool, ja.
Also wir sehen eine kleine Ente für die Kneipe, in die sie kommt. Ein Pferd für Max. Man sieht Pascal, also ein Gecko.
Es ist ein Gecko?
Ja, oder? Ich weiß nicht, wie nennt man das? Ein Chamäleon, ne?
Ein Chamäleon, ja.
Ja, Entschuldigung, falsch aufgeschrieben. Dann Vögel, mit denen sie singt. Und den fliegenden Engel mit Pfeil und Bogen sieht man auch an ihm.
Wie cool.
Finde ich auch super nice, dass man eben solche Ideen hat.
Ja.
Dann, das hätte ich eigentlich eher in der Reihenfolge erzählen sollen, bei den Zeichnungen gibt es noch mehr zu entdecken, und zwar Verweise auf Disney-Filme, meistens an den Säulen angebracht, an diesen Haltepfosten vom Geländer. Also die Geländer von der Treppe sind ja immer mit so Pfosten und darauf sind dann verschiedene Disney-Filme angeteasert, wie zum Beispiel, man sieht den Apfel von Schneewittchen, den Glasschuh aus Aschenputtel oder eben auch die Rose aus Die Schöne und das Biest.
Cool.
Dann,
Aber es sind alles, alles Filme, wo es wirklich um die Frauen noch geht, ne?
Ja, stimmt.
Ja, also wo ein weiblicher Hauptcharakter ist.
Aber das können wir jetzt ändern mit dem nächsten Ding, nämlich tatsächlich in der Bar ist das anders. Und zwar in der Bar sieht man auch einige Anspielungen. Man sieht Pinocchio irgendwo oben in der Ecke sitzen.
Geil.
Der Typ am Piano mit Haken, auch Hook spielt in Peter Pan quasi am Piano Klavier und hat natürlich auch eine Hakenhand.
Okay, ja.
Und die beiden, es gibt so zwei Leute, zwei Männer, die in einem Boot in dieser Szene beim Singsang vorbeifahren. Und einer von beiden hält einen Regenschirm über dem Kopf, diese komische Szene aus Fluch der Karibik.
Fluch der Karibik, wollte ich gerade sagen.
Finde ich aber auch cool, dass man mittlerweile darauf eben Anspielungen macht, also dass das auch zum Disney-Allgemeingut dann wird. Ja, jetzt ein bisschen kleinlichere noch oder auch sehr detaillierte in der Bücherszene quasi. Dann, sie geht ja dann irgendwie in eine Bücherei und liest Bücher. Da finden wir das Schöne und das Büste.
Das Schöne und das Büste.
Das Schöne und das Biest, zwei Bücher und eben ein Ariel-Buch, was da rumliegt. Was aber sehr cool ist, im Abspann sieht man dann zum Thema Ariel noch irgendwie einen Steckbrief, auf dem man eben so eine Flosse sieht und dann ist Ariel eben gesucht für, glaube ich, $10,000 oder irgendwie sowas.
Geil.
Ja, und als allerletztes tatsächlich für mich jetzt kein bemerkenswertes Easter Egg, aber für den einen oder anderen vielleicht ein schönes Easter Egg. An der Szene, wo Flynn quasi über das Dach geschleudert wird, auf Max drauf, wieder breitbeinig.
Ja.
Da sieht man tatsächlich auf dem Dach drei Tauben sitzen. Das sind die drei Tauben aus Bolt. Aber da Bolt für mich auch ein Film ist, der weit weg ist.
Ja.
Rast dich jetzt nicht vor Freude aus.
Ja, Okay.
Was aber kein Urteil über Bolt sein soll, ich muss ihn einfach nochmal gucken oder beziehungsweise überhaupt mal gucken. Ich habe Bolt nie gesehen, Hand aufs Herz.
Hast du erst versucht, noch so schön drumherum zu reden, zu sagen, so, das ist lange her.
Ist tatsächlich so. Es war so, dass ich versucht habe, darum rumzugehen, dass ich das jetzt zugeben muss. Dann dachte ich so, vielleicht wirklich ja scheiße, wenn ich einen Disney-Podcast mache und nicht alle Filme gesehen habe.
Nah.
Und dann dachte ich so, es passt nicht in meinen Wesenszug und bin dann zurückgerührt. So, jetzt haben wir vollkommene Transparenz. Hoffentlich kriegen wir genauso viel Transparenz bei unserer eigenen Meinung zu Rapunzel, neu verföhnt.
So ein Friseurfilm. Ja, wie findest du denn Rapunzels Haare? Weil ich finde die ziemlich geil. Also ich finde die ziemlich cool animiert. Und auch der Gedanke, also dass sie damit, also sie benutzt die Haare als Lasso oder keine Ahnung, als Seil. Und das ist halt, ich fand das auch ganz geil, dass sie es immer irgendwie so eingebaut haben, dass man auch weiß, okay, das tut ihr nicht weh. Also sie wirft die Haare dann über einen Flaschenzug, so, also dass es halt nicht direkt in der Kopfhaut zieht oder keine Ahnung, knotet da irgendwo was rein, um sich irgendwo lang zu schwingen. Also ich fand es schon ziemlich lustig, die Möglichkeiten, die sich damit eröffnet haben, dass sie die Haare halt ganz vielfältig nutzen können.
Ja, fand ich auch irgendwie geil und irgendwie auch durch. Ich finde es schön, dass du es ansprichst. Ich habe es irgendwann in meiner Recherche gelesen, hätte es jetzt nicht erwähnt, aber es gab natürlich Leute, die nachgerechnet haben, was die Haarlänge angeht. Und also beziehungsweise hat Disney selber irgendwie eine Bekanntgabe gemacht, wie lang die Haarlänge ist. Also da gab es von Disney offizielle Daten und dann hat man halt nachgerechnet und diese Flaschenzugszene hätte dann nicht funktioniert mit den Haaren, wenn sie sich selber quasi an den Haaren runterlässt am Turm. Dafür hätte sie eine längere Haarlänge gebraucht.
Och Mann, Leute.
Aber auch schon geil, oder? Dass Leute das nachrechnen.
Ja, zu viel Freizeit.
Ja, auf jeden Fall, nee, finde ich auch sehr, sehr geil. Ist irgendwie nett, so eine gute Mischung aus Frauenpower und irgendwie dann eben auch so Action-Elemente in den Film zu bringen. Tatsächlich fand ich es nur immer, wenn sie irgendwie weggelaufen ist, total irritierend. Ich meine, dann hat sie auch einfach ihre Haare irgendwie gestapelt auf die Hände genommen.
Ja.
Aber es hat mich dann immer so gedacht, das ist ja voll unpraktisch, jetzt schneid ich doch einfach mal die Haare ab.
Ja, aber es ging ja nicht. Apropos Haare abschneiden, was ist denn bitte Flynn für ein geiler Friseur, dass er mit einmal, zack, so eine geile Frisur hinbekommt, so eine coole Kurzhaarfrisur.
Wie heißt nochmal der Film mit Adam Sandler und wo er den Friseur...
Nee, Zoolander
leg dich nicht mit so an.
Ach ja, auch irgendwas anderes mit Z, ja.
Das ist auf jeden Fall der geborene Friseur eigentlich. Schön.
ja, ich finde auch sehr cool eigentlich die Sidekicks, die sie reingebaut haben.
Disney, kann ich kurz, ja, bevor wir zu den Sidekicks kommen, dann noch fragen, was jetzt zu diesen Haaren passt. Wie fandest du es denn generell, dass so dieser Versuch war, in den Disney-Filmen noch so Action-Elemente zu bringen, sowas wie... Der explodierende, brechende Staudamm und sowas, fandst du das gut oder findest du, das muss nicht im Kinderfilmfernsehen sein? Das ist ja auch teilweise jetzt schon bei anderen Filmen vorhanden gewesen. Aber wie siehst du das?
Ich hätte das gar nicht kritisch in Frage gestellt. Also ich fand das ganz cool. Ich glaube, das ist jetzt auch mittlerweile gang und gäbe, oder? Dass man so ein bisschen actionreichere Sequenzen... Ich meine, welchen Film ist das denn nicht? Vielleicht bei Schneewittchen? Also, ja, selbst bei Aladdin ist es ja auch, also mit Jafar so zum Schluss, ist es ja auch irgendwo actionreich.
Ja, du hast eigentlich recht.
Also, okay, vielleicht nicht so auf Speed gemacht, ja.
Ja, ich fand das nochmal neu inszeniert als das, was ich so in meiner Kindheit vielleicht kenne, aber das war jetzt auch nicht kritisch von mir. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt so, was soll als nächstes kommen? Vielleicht rauchen sie dann noch einen Lungentorpedo in den Filmen. Also, keine Sorge, auch ich kann das gut ab. Gut, kommen wir zu den Sidekicks.
Manchmal sind Sidekicks, finde ich, scheiße. Aber ich finde die ganz cool inszeniert. Pascal, das Chamäleon, fand ich total niedlich. Also es gibt ja irgendwie immer den niedlichen Sidekick und den lustigen Sidekick. Und Pascal erfüllt jetzt halt die Rolle des niedlichen Sidekicks und das macht er ziemlich gut. Es gibt auch sehr witzige Szenen mit ihm und Max oder Maximus, das Pferd, ist halt eher so der witzige Sidekick, weil er einfach so super übertrieben dargestellt ist, sehr hundeähnlich eigentlich dargestellt ist. Finde ich beide eigentlich super sympathisch.
Ich finde die auch beide mega. Ich finde das Chamäleon unfassbar geil. Also, Punkt. Und Max finde ich einfach noch geiler. Habe ich einfach im Moment nicht aufgepasst oder warum... Also wird auch nicht erklärt, warum Max eigentlich so krass dahinterher ist, dass er jetzt die Sache mit der ganzen Krone aufklärt? Oder wird es irgendwie kurz irgendwie nebenbei erklärt?
Also es gibt ja am Anfang halt die Szene, wo er halt den Hauptmann nee, der Hauptmann reitet halt Max und sagt halt zu seinen Untergebenen, also blufft die so an und sagt, wir müssen jetzt diese Krone wiederbekommen. Und dann geht die Kamera so runter auf Max und er verhält sich halt genauso wie sein Reiter. Also, dass er halt diesen Auftrag irgendwie, ja, als großes Ziel in seinem Leben hat.
Ja, okay, aber mehr auch wirklich nicht,
mehr,
ne?
Auch wirklich nicht, nee.
Und das meine ich. Also, ich meine, es gibt noch so eine andere Szene, wo der Film einfach so völlig durch ist und einfach jegliche Erzählstruktur bricht und das finde ich fantastisch und das finde ich mega witzig und finde es auch irgendwie trotzdem natürlich und dass dieses Pferd einfach, das ist unfassbar lustig, weil man auch irgendwie nicht damit rechnet, dass dieses Pferd jetzt auf einmal zum Protagonisten oder zum wichtigen Antagonisten wird.
Stimmt, ja.
Das ist einfach mega cool.
Ja. Echt, also sehr, sehr cool in Szene gesetzt und ich mag halt auch beide.
Ja, die andere Szene, die ich meine, ist die in dieser Bar, das mit dem Entchen. Das ist ja auch, also dass wenn sie in diese Bar kommen,
ja,
und dann fängt sie an eben von ihren Träumen zu reden und auf einmal ist die Stimmung schwankt vollkommen Deus Ex Machina an dieser Bar um. Aber ja, das ist, ich finde es trotzdem, warum auch immer, es gibt ja eigentlich keinen Bruch, der dem, oder also es gibt halt so einen krassen Bruch, das meine ich. Also es gibt nichts, was dem Zuschauer jetzt irgendwie sanft vermittelt, du musst jetzt hier verstehen, was passiert. Und trotzdem hat mein Herz das so gut angenommen. Ja. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
Ja, also ich finde, der Humor ähnelt halt schon sehr viel ein Königreich für ein Lama. Also nur, dass das halt vielleicht noch ein bisschen abgefahrener ist und halt nicht diese romantische Anekdote halt noch mit drin hat. Auch von der Zeichnung her ist es halt komplett anders, aber dieser Humor, finde ich, ähnelt halt da schon sehr ein Königreich für ein Lama. Also es kommt sehr nah ran.
Ja, aber es ist fast schon eine, ich will jetzt nicht sagen, so eine Dragon Ball-Willkür, aber es ist halt schon so, es ist schon eine sehr willkürliche Erzählung. So einfach, es gibt so eine Stelle, wo sie einfach jetzt sagen, okay, sie erwähnen Träume und danach sind die einfach an der Bar alle hinter deren Seite und später kommen die einfach auch noch und retten die.
Ja.
Aber es ist halt so, mich regt das als Zuschauer an der Stelle null auf, weil es irgendwie so liebevoll ist. Also.
Ja. Ja, ja, schon.
Und ich finde das cool, bitte mehr davon. Also ich finde, das ist mutig. Ich finde, dass an so einer Szene kann ja auch der Film zerbrechen, dass du dann sagst, so ja, was soll das jetzt? So, dann könnte er mir auch alles erzählen. So, aber es muss dann immer so einen gewissen Charme noch haben.
Ja, das stimmt. Und also ich finde auch, ja, das beschreibt es ganz gut. Also dieser Film hat echt viel Charme. Also ist sehr, sehr charmant gelöst an vielen Stellen. Das, was mir halt noch so als kritischer Blick halt aufgefallen ist, ist dieses Rollenverständnis. Ich glaube, Disney stand da so in diesem Zwiespalt zwischen klassischen Märchenerzählungen, weißt du, so die das arme kleine Mädchen muss halt gerettet werden vom Prinzen. So, das ist halt im ursprünglichen Märchen von den Brüdern Grimm ist es halt so, dass halt die Rapunzel eingesperrt wird von der Zauberin und dann kommt halt der Prinz und verliebt sich in sie und rettet sie. Übrigens, hast du mal in letzter Zeit ein Märchen gelesen? Also ich habe mir das Märchen kurz durchgelesen, bevor wir diesen Podcast hier machen, aufnehmen. Das ist so durch. Das ist so verdammt durch, weil die Zauberin findet das dann raus und sperrt Rapunzel irgendwie weg oder schickt die halt irgendwo anders hin. Dann kommt der Prinz halt hin, sieht, dass die Zauberin da ist und die sagt, ja, Rapunzel ist jetzt weg. Und der Prinz ist dann so erschüttert, dass er sich aus dem Turm in den Tod springen will, dort dann aber von den Rosen die Augen zerkratzt bekommt und dann jahrelang blind durch den Wald läuft und sich nur von Wurzeln und Beeren ernährt, bis er dann zufällig auf Rapunzel trifft, die in der Zwischenzeit schon Zwillinge von ihm bekommen hat, ein Mädchen und ein Jungen. Und sie heult dann, weil sie so entsetzt darüber ist, ihre Tränen benetzen seine Augen und er kann wieder sehen und sie heiraten und Happy End. Das ist doch durch, oder? Das ist doch sowas von durch.
Ja, und dann gibt es das von so einer Gruppe von Menschen tradiert oder hochgehalten, die dann irgendwie sich über moderne und gewaltvolle moderne Erzählungen aufregen. Man denkt sich so, ja, ist jetzt echt genauso problematisch.
Ja, ja. Also ich bin jetzt wieder abgeschwiffen. Ich wollte eigentlich nur, also zu den Rollenbildern noch was sagen. Der Zwiespalt von Disney halt zwischen klassischer Erzählung und klassischem Rollenbild und modernem Rollenbild. Wir haben halt diese, es ist etwas positiv aufgewerteter, das Frauenbild. Das ist jetzt nicht das arme kleine Mädchen, das gerettet werden muss, weil sie halt schon selber die Prinzessin ist. Also das haben die halt umgedreht zur ursprünglichen Erzählung. Sie ist halt auch ein starker Charakter, sie kann sich durchsetzen. Also ich meine, das Erste, was sie macht, als sie Flynn sieht, ist ihn erstmal zu verhauen und ohnmächtig zu schlagen. Und sie geht auch mit ihm einen Handel ein. Also sie hat halt schon da einen starken Charakter. dann ist sie auch noch ja, moralisch stärker als Flynn, der ja auch seine beiden Kameraden damit verpfeift oder nicht verpfeift, aber die in den Stich lässt. Und sie ist ja schon, also man sieht es ja, dass sie an der Stelle, wo sie endlich diesen Turm verlässt und zwischen Freude, Freiheit und oh Gott, ich habe jetzt meiner Mutter was versprochen und halte mich nicht mehr dran, also dass sie da schon einen krassen moralischen Zwiespalt halt erlebt. So, das ist halt quasi jetzt so das etwas frauenfreundlichere Bild, was da entwickelt wurde von Disney, aber es sind halt noch Elemente drin, die halt eher dem klassischen Klischeebild entsprechen. Also, dass zum Beispiel sie erstmal seine harte Schale aufbrechen muss, also dass er ihr dann irgendwann gesteht, er heißt eigentlich gar nicht Flynn Rider, sondern Eugene und hat sich einfach dieses Trugbild halt erschaffen und dann wird er auch weicher und für sie zugänglicher. Das ist halt eher so ein klassisches Ding, würde ich sagen. Und ja, im Endeffekt, er muss sie halt retten. So, sie ist immer noch das Prinzesschen im Türmchen, so das auf ihren Prinzen wartet, der sie rettet. Auch wenn er nicht der klassische Prinz ist. Fand ich, also sehr schön karikieren tut es der Ralf Reichts Teil 2 Trailer. Ich weiß nicht, ob du den im Kopf hast. Da ist dieses kleine Mädchen, die dann in diese Disney-Prinzessinnen-Zimmer dann irgendwie verschwindet. Und sie fragen halt alle so, ja und, was kannst du, hast du besondere Fähigkeiten, hast du Zauberhaar oder kannst du das und das oder wirst du vergiftet oder so? Und sie sagen so, nein, nein, nein. Und dann fragt, glaube ich, Rapunzel tatsächlich, aber musst du irgendwann kommen und dich retten? Und sie so, ja, dann bist du auch eine Disney-Prinzessin. weil alle, das ist so scheiße, aber alle Disney-Prinzessinnen müssten halt von einem Mann gerettet werden.
Ja, wobei man jetzt Fairness halber mal sagen muss, dass es aber schon ja auch am Ende so ist, dass sie eben Flynn wieder rettet. Also es ist hier eine gegenseitige Beziehung. Also ich würde ganz ehrlich sagen, mehr kann man auch einfach nicht mehr verlangen. Wir können natürlich immer alles umdrehen und die Frau ist dann der Held der Geschichte, aber es ist halt so, mal rettet der eine, mal rettet
ja,
der andere.
Ja, es ist nur halt auffällig, dass also ja klar, ja, das ist halt so schon ein klassischen Rollenklischee entspricht und sie ist ja, sie will ihm halt helfen, aber er ist halt derjenige, der zum Held wird, weil er sich opfert, damit sie halt aus dem Clown von dieser Tante freikommt. Also er wird halt zum klassischen Helden und sie, was macht sie denn? Sie heult halt damit und erweckt ihn dadurch zum Leben. Also ja, also ich meine...
1-0 für dich.
Ja, was dann halt im Endeffekt noch so gemacht wird, Flynn erzählt ja die Geschichte und ich glaube, Disney kennt halt diesen Zwiespalt und zum Schluss spielen die, glaube ich, noch so ein bisschen damit, weil Flynn dann ja sagt, ja, und da musste sie mich 3-mal fragen, bis ich dann ja gesagt habe und sie jetzt endlich geheiratet habe und dann kommt ja noch ihre Stimme aus dem Off, die dann sagt, ja, eigentlich hat er mich gefragt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also du hast schon recht. Also ich finde, du hast den Punkt gut nach am Ende für dich nach Hause bekommen. Aber also man muss halt auch aufpassen, wenn man immer rumheult und sagt, ja, wir hätten das gerne irgendwie ein bisschen emanzipierter, dass man nicht am Ende nur noch so Erzählungen bekommt, die tatsächlich, ich möchte am Ende generische Erzählungen haben, dass die Charaktere sich so verhalten, dass es glaubwürdig ist. Ich möchte nicht, dass sich einer nach Männer oder Frauen oder irgendwelchen Rollenbildern verhält, sondern eben glaubwürdig. Und da habe ich halt Angst, dass man eben dann irgendwann als Trend umschwenkt.
Ja, 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 klar, also man darf halt nicht das komplette Gegenteil von dem machen, was man so erwartet. So, das ist ja dann auch irgendwie wieder vorhersehbar oder irgendwie, ja, du hast nicht generisch gesagt, das empfinde ich halt auch so. Was aber ganz lustig ist, so in neueren Disney-Filmen, ist halt dieses, also was in klassischen Märchen ist, so die treffen sich einmal, verlieben sich, heiraten sofort. Also die kennen sich halt noch nicht mal. Und das wird halt so langsam aufgebrochen irgendwie. Ich weiß nicht, ob das so, also das ist so eine Bewegung in den Disney-Filmen, die ich ganz lustig finde, weil die jetzt auch nicht sofort heiraten. Also man hat das Thema ja bei Die Eiskönigin, bei Anna und Elsa. Ist es bei, auch sehr schön, finde ich, bei Maleficent, also die Realverfilmung, wo es dann ja auch darum geht, ich spoiler mal kurz den Film, mit den Kuss der wahren Liebe, dadurch wird sie wieder wach und dann küsst halt der Prinz sie und die haben sich nur einmal gesehen und sie wird davon nicht wach, weil die, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, ne? Also die wahre Liebe entsteht nicht nur durch einmal sehen, sondern das war dann halt die Liebe von der Mutter zu ihrem Kind. wodurch sie halt dann wieder erwacht. So.
Ja.
Finde ich also auch noch eine ganz interessante Beobachtung.
Ja, finde ich auch cool. Ich würde gerne noch, es sei denn, du hast jetzt gerade einen Punkt, du siehst schon so aus, als wenn du zum nächsten Punkt...
Nee, ich sollte dich auch mal reden lassen. Ne?
Nee, was ich gerne noch ansprechen möchte, ist eine Thematik, aber es ist vielleicht auch sehr persönlich, die mich bei dem Film dann doch sehr bewegt hat. Und das ist diese eigentlich, das, was so im Hintergrund rüberkommt, ist diese Entführungs-, ich will jetzt nicht sagen Kampusch-Thematik, aber dieses so, ja, es ist doch schon so, du hast halt so ein Opfer, was von Kindesbeinen irgendwie eingesperrt ist, noch nie in der Welt war. Das hat mich schon sehr bewegt. Das wird halt leider nur sehr am Rande thematisiert. Das hätte man in dem Film noch ausarbeiten können. Also weil sie dann doch erstaunlich schnell mit der Welt klarkommt.
Ja.
Aber ich meine, man hat ja diese Szene mit den Heulanfällen und sowas. Aber ich muss halt sagen, gerade wo ich Eltern bin oder frisch Eltern geworden bin oder Vater, ist das halt so, was mich unfassbar neu bewegt, wie es mich früher vielleicht auch gar nicht bewegt hätte. Dieses Ausnutzen von so einem hilflosen Lebewesen, was dann eben auch dazu neigt, irgendwie diese Frau Mutter zu nennen.
Ja.
Und sogar zu glauben, dass sie es gut meint. Das war eine Thematik, die hätte mich irgendwie vor einem halben Jahr viel kälter gelassen, als sie mich jetzt erwischt hat. Wo es einfach für mich, also ich weiß nicht, ob es an dem Film liegt oder ob es einfach an meiner veränderten Lebenssituation liegt, dass mir wirklich teilweise eisige Schauer den Rücken runterliefen, wie unangenehm und schlimm ich finde, dass sie die Naivität dieses armen, hilflosen Wesens so ausnutzt.
Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn man selber darüber nachdenkt, wird es schlimmer. Ich glaube nicht, dass Disney das unbedingt intendiert hat, weil sie kommt ja auch unglaublich schnell darüber hinweg, dass ihre Mutter, also die Person, von der sie dachte, dass sie ihre Mutter wäre, dann einfach so die Böse ist und dass die dann stirbt. So, pff, ja, da sagt die noch so, nein, und dann ist vorbei. Also dieser Konflikt wird, glaube ich, gar nicht so in den Vordergrund gerückt. Deswegen ist es, ja, ist ja irgendwie auch schwer. Also es wird einfach nicht herangezogen. Ich glaube, das ist so dein, wirklich tatsächlich deine eigenen Gedanken, die darauf prasseln.
Naja, er wird schon aber immer wieder angeschnipselt. Es gibt halt eben diese Szene auf der Treppe. Natürlich ist vielleicht in einem Disney-Film nicht der Platz und man kann auch nicht die Story erzählen, so 15 Jahre danach, Rapunzel cracksüchtig, weil sie immer noch versucht, diese ganze Sache zu verarbeiten. Aber es gibt ja schon den Moment auf der Treppe, wo sie sagt so, oder soll ich dich Mutter nennen, wie ich, oder ich weiß nicht genau, was sie sagt, aber da spricht sie diesen Konflikt einmal an, dass sie jahrelang Mutter genannt hat, obwohl sie nicht die Mutter war.
Ja.
Das ist halt in einem Satz, wird das niedergehauen, aber es ist da. Also, naja, aber du hast schon recht, es ist nicht so präsent.
Ja. Ja, also, genau.
Trotzdem war ich im Moment sehr, sehr feinfühlig dafür und fand es krass, so wie man einem hilflosen Wesen sowas antun kann.
Ich habe eigentlich nur noch so ein paar kritische Punkte, die ich noch mit dir besprechen will. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, okay, da möchte ich jetzt auch noch drüber reden?
Nee, bitte.
Also, der eine Punkt ist relativ am Anfang, dass es schon eine moralische Bewertung der Situation gibt, warum die eine Frau, die diese Blume für sich nutzt, was Negatives ist, und die andere Frau, die diese Blume alleine für sich nutzt, was Positives ist. Die Hexe, oder, ne, die Hexe, wir haben gesagt, wie nennen sie die Hexe, warum guckst du so?
Weil ich dir das beim Film gucken gesagt habe, ich habe vergessen.
Ich habe dir gerade angeboten, das zu sagen.
Aber du erzählst mir das so, als wenn ich das gerade zum ersten Mal höre. Ja, erzähl ruhig.
Dir, den Zuhörern. du hast recht, ich hätte das sagen sollen, dass das deine Idee war. Oder dass dir aufgefallen ist. Ja, aber das ist ja trotzdem die Bewertung zu sagen, okay, die Hexe nutzt das nur für sich und das ist was Schlechtes. Und die sterbende Frau nutzt das nur für sich und das ist was Gutes. So, die Hexe stirbt ja auch. Und ne, also irgendwie das gar nicht in Konflikt zu bringen oder zu irgendwie, dass es irgendwie eine Kontroverse da gibt, ist ja komisch.
Absolut, ich habe das wieder vergessen, weil ich mir keine Notizen beim Film gucken gemacht habe, was nicht cool war.
Ja, siehst du, deswegen gut, dass du mich hast, sonst hättest du das jetzt nicht erwähnt.
Absolut, und das hätte mich auch irgendwann traurig gemacht, weil wenn man es so sieht, ist der Film vom Ausgangspunkt her erstmal einfach nur Schrott. Ja, also so muss man ja sagen, also wenn man das ernst nimmt, ist der Ausgangspunkt einfach völlig unglaubwürdiger Quatsch.
Ja.
So, es ist überhaupt nicht klar, wer ist eigentlich gut, wer ist böse in dem Film. Ja, Punkt, das ist eigentlich, ist damit schon alles gesagt. Ich komme auch über den Punkt nicht hinweg. Ich kann jetzt nicht, wenn man es... Klar, die Frau geht dann zu weit, weil sie anfängt, das Kind zu entführen.
Ja, genau. Also sie weiß dann halt nicht, wo Stopp ist.
Aber wenn sie jetzt einfach hingeht und sagen würde, ja gut, ich knall die Eltern ab, so hätte man sagen können, das ist noch so, kann man darüber diskutieren. Also so, wobei beide nicht den Anspruch auf die Blume gehabt hätten.
Ja.
Weiß ja nicht, wem sie da gehört.
Aber es ist auch doof, wenn die Blume... Also... man musste ja anscheinend nur besingen und dann heilt die ein und die kochen deren Tee daraus. Also,
ja,
und dann ist die Blume weg.
Absolut.
Das ist doof.
Darüber hätte man einfach mal reden können. Ja, es hat auch tatsächlich diese Frau in diesem YouTube-Video quasi, wo sie die ganze Zeit um Sex rumreden wollte,
ja,
hat aber auch gesagt, ja, es hätte auch einfach gereicht, wenn man sich irgendwie so die Blume Stück für Stück vielleicht geteilt hätte und jeder hätte irgendwie so einen kleinen Blumensmoothie getrunken. So. Ja, also der ganze Teil schwierig, gebe ich dir völlig recht. Oder was wäre, wenn man Rapunzel einfach irgendwie im Dorf ausgestellt hätte und jeder hätte an der vorbeikommen können und sich einen absingen können an ihr?
Einen absingen, sehr schön.
Ja, ich meine, wenn man es jetzt mal sieht, man hätte sie so als Lebensgenerator für die komplette Menschheit nehmen können.
Ja, ja, aber ich meine, so gesehen, was macht die Hexe denn den ganzen Tag? Die kommt einmal am Tag da vorbei und füttert das Kind, damit es nicht aus den Latschen kippt. Und wo ist die sonst? Weiß man nicht. Auch so ein bisschen offen gelassen, ne?
Was sie so, ja, und ob sie auch Superfähigkeiten hat, haben wir, also ist nicht richtig klar, oder?
Nee, ich glaube eher nicht.
Ich glaube nämlich auch nicht. Singen kann sie.
Aber ob das eine Superfähigkeit ist?
Ich kann auch singen, das ist eine Superfähigkeit. Ja, weiter.
Mach es bitte nicht. ja, der andere Kritikpunkt ist, sie haben ja diese, also...
Stopp, darf ich noch, Entschuldigung?
Ja.
Fiel mir gerade noch dazu ein. Wenn man sich aber trotzdem den Vater anguckt von Rapunzel, der altert im Laufe des Films, die Mutter altert aber nicht.
Echt?
Ja, muss man darauf achten. Also so, oder beziehungsweise sieht auf jeden Fall nicht so aus, als wenn sie altern würde. Also ich habe nochmal bei diesen Videos quasi Bildern gesehen, wo der Vater eben deutlich altert und bei der Mutter ist es unklar. Also kann man sagen, dadurch, dass sie quasi so eine Blume getrunken hat, dass sie eben vielleicht auch nicht altert. Aber in dieser ganzen Sache ist auch noch ein Logikfehler und dann bin ich fertig mit dem Thema.
Ja, bitte?
Ja, dieses so, wenn sie denn nicht altern, warum werden sie quasi vom Baby bis zu einem Alter, wo sie geil aussehen? Und dann altern sie nicht mehr. So, das ist ja irgendwie totaler Unsinn. Also
stimmt. Ja, man weiß ja auch nicht, ob Rapunzel noch, also ob sie altert. Das weiß man ja nicht.
Ja, aber es ist dann halt so, du bleibst quasi im ich geil aussehend alter Blume. Also das ist halt so schwierig zumindest. Weil es ist ja bei der Hexe auch so, dass die genau in die Zeit zurücksetzt, wo sie gut aussieht. Also
ach,
jung,
stimmt.
Jung,
stimmt,
jung.
Stimmt, ja.
Da muss man jung und gut aussehen als Begriff trennen. Weiter geht's.
Ja, das andere ist vielleicht ein bisschen ein etwas schwacherer Kritikpunkt, aber Rapunzel lebt in diesem Turm und kennt dieses Zimmer halt mega gut. Und dann gibt es einfach eine Bodenplatte, die zu der Tür nach draußen führt. Und ich halte das für so unwahrscheinlich, dass sie das in den 18 Jahren, in denen sie da eingesperrt war und wirklich alles da in diesem Raum kennt, dass sie das noch nicht entdeckt hat. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Okay. Anscheinend nicht so der gute Kritikpunkt.
Ja, es bewegt mich jetzt nicht so. Also ich weiß, was du meinst, man darf das auch anführen. So, es ist aber so, nee, ist okay.
Ja, okay.
Nennt man das Nip-Picking? Ich hab wieder vergessen, wie das so, wenn man so...
Ja, ist ja gut, aber das fiel mir halt nur auf, weil ich dachte so, ja, okay, also die kennt sich da, also, die untersucht da jeden Zentimeter, weil sie alles anmalt und keine Ahnung was...
Okay, ich hab jetzt in der Zeit meine Gegenargumentation überlegt.
Okay, ja.
Sie hätte sich auch jederzeit mit den Haaren aus dem Turm schwingen können. Das hat ihr ja auch keiner gesagt. So, sie wusste offensichtlich, dass es geht. So, vielleicht wusste sie auch, dass die Bodenplatte da ist, aber sie ist halt einfach nicht gegangen.
Ja, okay, meinetwegen. Emotionale Erpressung der Fake-Mutter.
Genau, aber die Frage ist natürlich, warum sie dann nicht die Treppe nimmt, statt irgendwie sich an den Haaren runter zu sein. Und die Treppe ist ja viel sicherer.
Ja, weil unten halt das zugemauert ist und da muss es erstmal aufbrechen.
Das ist ein Argument, aber trotzdem wäre mir das viel zu aufregend, irgendwie mich an den Haaren runter zu sein.
Ja, dir.
Ich habe sowas schon mal gemacht und du auch in Thailand in so einem...
Boah.
Das ist aufregend.
Ja, das ist es. Aber irgendwie hatte ich mehr Probleme dabei als du.
Ich habe halt auch eben die sichereren Haare.
Ja, genau.
Können wir weitermachen.
Und so lange. Das war's, glaube ich, schon von meiner Seite.
Das war meine Intimbehaarung. Ich habe den Rasierer damals nicht benutzt. Entschuldigung.
Ich habe tatsächlich so Notizen, die ich zum Film gemacht habe, jetzt alles abgearbeitet.
Ja, wunderbar. Ich habe mir offensichtlich keine Notizen zum Film gemacht, aber nachher Sachen rausgesucht.
Rapunzel ist übrigens Feldsalat.
Danke dafür, Katrin. Und zwar Rucola oder was hast du gesagt? Oder Feldsalat?
Nee, Feldsalat.
Also richtiger Feldsalat heißt einfach Rapunzel?
Ja.
Okay, ich finde das wunderbares Ende. Tschö.